Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Stellt euch vor, der heiß ersehnte Urlaub ist endlich da und ihr genießt die paar freien Tage im Urlaubsland. Oder ihr seid gerade auf Dienstreise in einem fernen Land. Doch plötzlich bricht eine Naturkatastrophe aus oder kriegerische Handlungen schneiden euch von der Außenwelt ab. Der Luftraum wird gesperrt und die Angst wächst. Ihr wollt nur noch eines: einfach nach Hause. Hallo und herzlich willkommen zu einem Summer-Special von Hergehört. Schön, dass ihr wieder zuhört, wo immer ihr gerade auch seid. Mein Name ist Ute Axmann und heute blicken wir hinter die Kulissen einer staatlichen Evakuierungsmission und klären die Frage, wie holt Österreich seine Bürgerinnen und Bürger aus Kriegs- und Krisengebieten zurück? Dazu spreche ich mit drei Schlüsselfiguren dieser Rettungskette, die drei verschiedenen Welten angehören. Dem Außenministerium, der Fluglinie Austrian Airlines und dem österreichischen Bundesheer, dem Jagdkommando. Sie stehen an vorderster Front, wenn es um die Rückholung von österreichischen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen aus Krisen- und Kriegsregionen geht. Ich darf vorstellen, Magistra Karin Zettelmann, sie ist stellvertretende Abteilungsleiterin für operatives Krisenmanagement im Ausland beim Außenministerium. Hallo.
Hallo, freut mich.
Dann Stefanie Zugmann, sie ist Senior Manager International und Government Affairs bei der Fluglinie Austrian Airlines.
Hallo.
Und Christoph vom Jagdkommando beim österreichischen Bundesheer.
Hallo.
Hallo und danke fürs Kommen. Ich beginne bei Ihnen, Frau Zettelmann. Wie entsteht eigentlich eine Reisewarnung? Was passiert ab dem Moment, wo der Evakuierungsbeschluss fällt?
Ja, eine sehr gute Frage. Eine Reisewarnung ist etwas, was wir nicht sehr leichtfertig aussprechen. Ein typisches Szenario wäre zum Beispiel ein Krieg, eine kriegsähnliche Situation, militärische Konflikte. Auch Pandemie hatten wir in der Vergangenheit. Beispiel für solche Länder mit einer Reisewarnung wären jetzt zum Beispiel Syrien, Ukraine fällt mir ein, Libanon, Iran. Sie merken schon, das sind wirklich Länder, wo die Sicherheitssituation sehr, sehr schwierig ist. Genau, das sind also Länder mit Reisewarnungen. Und zurzeit haben wir ungefähr 18, 20 Länder mit Reisewarnungen, wo das ganze Land eine Reisewarnung hat. Und dann noch ungefähr 20 mehr, wo es regionale Reisewarnungen gibt.
Und was passiert dann ab dem Moment, wo der Evakuierungsbeschluss fällt? Wer macht das jetzt konkret?
Ein langer Weg. Das klingt so einfach, aber das ist eigentlich die schwierigste Entscheidung überhaupt. Wir haben da eine lange Entscheidungskette. Letztendlich ist es natürlich auch eine politische Entscheidung. Aber ich würde sagen, ganz am Beginn steht immer die Evaluierung, das Assessment unserer Vertretungsbehörde vor Ort, sprich unserer Botschaft oder unseres Generalkonsulats vor Ort. Die sind natürlich die Experten, die können am besten beurteilen, wie die Lage aussieht, wie sie sich entwickelt. Und die berichten uns dann ein nach Wien. Natürlich schauen wir auch über die Grenze, schauen wir uns zu unseren Nachbarländern, zu befreundeten Staaten, EU-Mitgliedstaaten, wie die Situation sehen und wie sie diese Situation bewerten.
Und Christoph, wie ist das beim Jagdkommando? Wie erfährt ihr das dort, wann es ernst wird?
Also für uns geht es in Krisen- und Kriegssituationen meistens sehr schnell los. Wir sind dann innerhalb von Stunden in der Krisen- und Kriegsregion, wenn uns die österreichische Botschaft vor Ort, das Außenministerium, angefordert hat. Wir sind dort als militärisches Krisenunterstützungsteam vor Ort und unterstützen die Botschaft in allen Belangen, die dort dann notwendig sind. Und in der ersten Phase ist es vor allem die Evaluierung, ob es zu einer Evakuierung kommt, wie Evakuierungsrouten möglich sind. Und wir unterstützen einfach mit unserer Manpower dort.
Und wie ist es bei den Austrian Airlines? Wie erfahren Sie das dann, dass es ernst wird?
Wir sind oft ein paar Tage zuvor schon mit dem Außenministerium im Austausch über einen möglichen Evakuierungsflug. Also man weiß schon vorher, es gibt eine Krise und dann überlegt eben das Außenministerium, wird ein Evakuierungsflug durchgeführt oder nicht, und schon vorab wird abgeklärt mit uns, gäbe es die Möglichkeit, sprich haben wir ein Fluggerät zur Verfügung, hätten wir Crew zur Verfügung und natürlich auch, was kostet es.
Ja, jetzt ist der Evakuierungsbeschluss gefallen. Wie geht es dann weiter beim Außenministerium zum Beispiel?
Ja, das Schwierigste ist eigentlich zu sehen, wer muss denn und wer will denn evakuiert werden. Ne? Vielleicht noch ein paar Worte zur Evakuierung selbst. Das ist immer nur Ultima Ratio, sprich das ist das Ende der Fahnenstange sozusagen. Zuerst schauen wir mal, kann man nicht alleine, können unsere Bürgerinnen und Bürger auch alleine ausreisen? Ne? Gibt es Airports, die offen sind? Gibt es Fluglinien, die fliegen? Sind die Grenzen offen? Und erst wenn das alles nicht möglich ist, dann kommen wir eigentlich erst zum Zug.
Aber ich nehme an, da laufen einmal die Telefone heiß.
Exakt das ist es und genau das ist die Schwierigkeit am Anfang. Diese heiße Phase, wir reden von der Chaosphase, die ersten Stunden, nachdem etwas passiert ist, einfach mal die Evaluierung, was ist los, wie viele Österreicherinnen und Österreicher sind betroffen, welche Grenzen sind offen, wie geht es auch unseren Leuten in der Botschaft, darf man auch nicht vergessen, die sind ja auch betroffen in der Krisenregion.
Und was macht das Jagdkommando bei so einer Rückholmission? Wie unterscheidet sich der Schutz von Zivilisten von militärischen Aufträgen?
Also prinzipiell ist das für uns ein klarer militärischer Auftrag, also der auch so in unserem Aufgabenspektrum vorhanden ist, nämlich die militärische Unterstützung. Und darin bilden wir das Krisenunterstützungsteam. Und wir müssen hier dazu sagen, dass es wirklich für uns eine komplexe Aufgabe ist, weil wir eben nicht klassisch militärisch unterwegs sind, sondern wirklich im zivilen Umfeld. Und wir versuchen in der Kommunikation mit der Botschaft, das Beste herauszuholen in dieser Chaos-Situation, wie es gerade erwähnt worden ist, und wirklich auch zu evaluieren, was noch möglich ist.
Was sind denn da die Herausforderungen für die AUA dabei?
Also wenn wir dann einen Anruf bekommen vom Außenministerium, dann geht wirklich ein Riesenzahnrad von Entscheidungen und Abfragen los. Wir müssen einmal zuerst schauen, gibt es ein Flugzeug? Dann schreiben wir an unsere Crews und fragen, wer möchte teilnehmen. Das beruht auf Freiwilligkeit. Und da muss ich sagen, was wirklich, wirklich schön ist, wir haben immer zu viel Crew. Das heißt, unsere Crews sind so bereit, hier mitzuhelfen, Österreicher und Europäer nach Hause zu bringen. Dann muss geschaut werden, welche Airports werden angeflogen. Dürfen wir die anfliegen? Wie schaut's aus mit der Sicherheit? Dann müssen wir schauen, haben wir dort jemanden, der uns abfertigt? Das heißt, gibt es jemanden, der dafür sorgt, dass die Passagiere eingecheckt werden können, dass es Essen besorgt wird, dass ein Gate zur Verfügung steht, wo der Flieger stehen kann? Also all diese Dinge.
Es arbeiten also in einer Krisensituation drei Organisationen eng zusammen. Wie läuft das ab?
Genau, primär arbeiten zwei Organisationen eng zusammen, nämlich das Außenministerium und das Jagdkommando, weil noch nicht feststeht, ob wir einen Rückholflug überhaupt brauchen. Und deshalb, das Außenministerium fordert uns als militärisches Krisenunterstützungsteam an und wir beurteilen gemeinsam vor Ort die Lage. Was sind für ihre Maßnahmen notwendig? Wie können wir die Österreicher vor Ort unterstützen? Wie können wir die Botschaft unterstützen? Gibt es noch Ausreisemöglichkeiten über normale Grenzübergänge? Können wir einfach Österreicher in ein sicheres Nachbarland bringen, in eine sichere Region? Müssen wir selbst einen Flug organisieren mit Austrian Airlines? Das ist wirklich eher das Ende der Fahnenstange. Also das ist sozusagen die letzte Möglichkeit, die was wir selbstständig haben. Aber bis dorthin gibt es noch viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir Österreicher sicher aus dieser Krisen- und Kriegsregion herausbringen.
Ja, kann ich nur unterstützen. Wir informieren ja auch unsere Reisenden, das ist auch ganz wichtig. Wir informieren sie, schaut euch an, die und die Airline fliegt noch, ne? Das ist auch eine wichtige Information. Oder dieser Grenzübergang ist noch offen. Oder wir bringen auch mitunter mit Bussen unsere Reisenden über die Grenzen. Also Information ist ja auch ganz wichtig. Ich habe das ja gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Also Hilfe ist ein sehr großes Thema. Wir reden auch von assistierten Ausreisen und nicht nur von Evakuierungen. Ne? Wir unterstützen wirklich mannigfaltig. Und wenn es nur sein kann, ja, hört euch das Radio an oder schaut auf diese Website, die ist vertrauenswürdig. Also Information ist ein großes Thema.
Und wenn es dann wirklich zur Ultima Ratio, dem Rückholflug kommt, dann arbeiten wirklich die drei Organisationen zusammen bereits im Vorhinein, wo wirklich viel Kommunikation ausgetauscht wird, welche Flughäfen sind möglich, weil das ist auch für uns ganz, ganz wichtig, weil wir natürlich vor Ort mit der Botschaft beurteilen, dieser Flugplatz, also dieser Flughafen wäre praktisch. Aber das heißt nicht automatisch, dass Austrian Airlines dort landen kann und dass die Abfertigung dort funktioniert. Und deswegen ist die Information, dass wir diese Idee quasi haben, dass wir dort wegstarten, ganz, ganz wichtig, dass wir das kommunizieren, weil nur so schaffen wir wirklich eine schnelle gemeinsame Lösung. Und dann beginnt es quasi von der Krisen- und Kriegsregion, beispielsweise mit Bussen über den nächsten Grenzübergang bis zum Flughafen, wo eben die Botschaft plus das Jagdkommando vor Ort diesen Transport führt, begleitet und auch vorher organisiert hat. Dann am Flughafen werden die gesamten Passagiere im Endeffekt an wiederum das Jagdkommando plus Austrian Airlines übergeben. Und dann wird der Rückholflug so gestartet, dass wir im Endeffekt die Passagiere dauerhaft betreuen auch. Und so bildet das Jagdkommando ein bisschen den roten Faden von der Kriegs- und Krisenregion bis hin nach Österreich, wo wir immer sicherstellen, dass einfach die Passagiere und die Österreicher und Österreicherinnen eine gute Versorgung haben währenddessen. Also das stellen wir zum Beispiel grundsätzlich mit unserem Sanitätspersonal sicher, dass einfach diese langen Reisen gut durchgeführt werden können, weil das sind sehr, sehr viele Stunden. Also beispielsweise im Nahen Osten war das jetzt so, dass teilweise Busreisen bis zu 22 Stunden gedauert haben. Und dann dauert der Rückholflug noch 7 Stunden. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr anstrengend, wenn man da bedenkt, dass das vulnerable Gruppen betrifft, die alte Personen sind, Familien etc., kleine Kinder. Das ist wirklich kräftezehrend. Und da ist eine gute Versorgung wirklich notwendig, dass man das auch sicher noch bis nach Hause schafft.
Und die Zusammenarbeit von allen drei Organisationen, eine Organisation allein schafft das nicht.
Absolut. Es funktioniert nur gemeinsam und gemeinsam haben wir das wirklich so hingebracht, dass wir das sehr, sehr schnell lösen können. Und es ist auch die Arbeit von der Crew am Flugzeug ganz, ganz wichtig, weil die eben hören, wie es den Personen geht. Also wenn Essen ausgeteilt wird, wenn Wasser ausgeteilt wird, wir müssen einfach darauf schauen, dass einfach die Gesundheit auch aufrechterhalten bleibt.
Gibt es da eine eigene Ausbildung für die Mitarbeiter dazu?
Gibt es, und zwar seit letztem Jahr stellt uns das Jagdkommando ein Lehrvideo zur Verfügung, das jetzt Bestandteil unserer Ausbildung ist fürs fliegende Personal. Und sonst, muss ich sagen, haben wir generell gut ausgebildetes Personal.
Klar, da wären ja die erfahrenen Flugbegleiter da mit fliegen und nicht ein Anfänger.
Ja, genau.
Eine generelle Frage an die Runde. Wer entscheidet eigentlich, wer zuerst evakuiert wird, wenn die Plätze knapp sind? Wer kann dazu was sagen?
Das Außenministerium.
Hätte ich auch gesagt. Ja, ganz schwierige Frage, ganz schwierige Entscheidung. First come, first serve ist es nicht, sondern wir schauen schon, wer sind die vulnerablen Personen. Aber wir sind natürlich nur so gut wie die Informationen, die wir bekommen. Ja. Wir schauen darauf, dass wir natürlich Familien mit Kindern evakuieren als erste, Personen, die krank sind, ältere Personen mit Handicap. Aber manchmal wissen wir es gar nicht und erfahren erst später, und weil die zu Evakuierenden uns nicht gesagt haben, dass es halt Kinder gibt oder Personen mit Krankheiten. Aber grundsätzlich ist das schon unser Thema. Darauf fokussieren wir schon. Ja.
Frau Zugmann, wie geht es einem selbst bei so einem Einsatz? Worauf muss man da achten?
Worauf muss man achten? Im Grunde ist es so, dass man einfach funktioniert. Und aber gut funktioniert, weil man umgeben ist von ganz vielen Kollegen. Und hier schließe ich das Jagdkommando und auch das BMI mit ein, die keinen Druck machen. Es läuft einfach. Ja, man muss dann bei längeren Sachen, so wie damals bei Covid, muss man schon auf sich schauen, dass man längere Pausen macht. Aber bei so Flügen wie jetzt bei Middle East ist es so, dass es, ja, man arbeitet durch und es ist aber kein Problem. Wenn man so, der Adrenalinschub ist so hoch, wenn man auf so vielen Kanälen gleichzeitig kommuniziert und organisiert, dass es eigentlich gut geht.
Wie sieht das beim Jagdkommando aus? Was gibt es da für Vorbereitungen?
Also wir sind grundsätzlich immer einsatzbereit, wenn es um solche Fälle geht. Also wir haben immer ein gewisses Kontingent an Personen, die verfügbar sind. Und dann sind wir wirklich innerhalb von Stunden bereit, fürs Außenministerium ins Ausland zu fliegen. Sofern das natürlich noch möglich ist. Aber wir finden da immer wieder Möglichkeiten. Oder wie es auch im März 26 war, haben wir einfach den ersten Rückholflug, den was die Austrian Airlines noch organisiert hat, da ist Crew der Lufthansa-Gruppe drauf gesessen, haben wir genutzt, dass wir in den Einsatzraum kommen. Und dann haben wir uns aus dem Oman verteilt, eigentlich auf die gesamte arabische Halbinsel, um dort die Botschaften zu unterstützen. Und dann ist das vor Ort einfach angelaufen, dass wir gemeinsam mit den Botschaften vor Ort die Rückholung organisieren. Und wir bereiten uns dementsprechend so vor, dass wir eigene Schulungen dafür haben. Also wir wissen, was wir in diesen Fällen machen können, was wir machen sollen, wie wir das für die Botschaften aufbereiten, wie wir gemeinsam zusammenarbeiten. Wir haben natürlich besonders geschultes SAN-Personal, also Medics, Notfallsanitäter, Ärzte, also besonders auf den Rückholflügen haben wir auch einen Arzt dieses Jahr natürlich dabei gehabt, der was dann auch wirklich eine wichtige Rolle gespielt haben, weil wir dort eine Passagierin gehabt haben, die was einen Kreislaufzusammenbruch gehabt hat und der Arzt das so stabilisieren konnte, dass wir den Rückholflug im Endeffekt bis Wien durchziehen haben können. Und so versuchen wir, das Beste aus unserem Bereich in den Rückholflug hineinzubringen und auch in die gesamte Evakuierung.
Jetzt haben die Soldaten mit lauter Zivilisten zu tun. Ist das eine Umstellung?
Ein bisschen eine Umstellung natürlich, aber wir sind da schon sehr geschult in dem, dass wir das machen und haben da eigentlich keine Berührungsängste und es funktioniert eigentlich immer sehr gut. Also auch wenn man vielleicht von außen glaubt, das Jagdkommando, das sind die ganz die Wilden, so sind wir eigentlich gar nicht und es gibt uns auch wirklich in Krisensituationen so, wie man uns dann auch braucht, nämlich als derjenige, der was unterstützt in allen Lagen. Also auch wenn man mit kleinen Kindern zu uns kommt, wissen wir, wie wir mit diesen umgehen und können dann am Flug mit denen Spaß haben und können für gute Stimmung auch sorgen, auch in krisenhaften Situationen.
Was war denn so das intensivste oder berührendste Erlebnis, das Sie bei einer Rückholaktion gehabt haben, Frau Zettelmann?
Boah, da fällt mir viel ein, aber das rezenteste Beispiel ist jetzt im Frühjahr 26 gewesen, dieser Nahostkonflikt. Ja, mich berührt immer, wenn wir Anrufe bekommen und Menschen sagen, sie sind so stolz, Österreicher oder Österreicherin zu sein. Das ist wirklich schön. Ja. Das hatten wir diesmal ganz oft und sie haben einfach gesagt, ja, wir als Österreicher sind sofort gerettet worden und unsere Kollegen, die im Hotel waren, weiß ich, Deutsche, was auch immer, die mussten noch bleiben. Aber ja, das macht einen stolz und dann weiß man, warum man das macht eigentlich. Ja, das war schön.
Werden eigentlich auch andere Staatsbürger mitgenommen von anderen Ländern?
Das machen wir auch, ja. Andere EU-Bürger und Bürgerinnen, aber auch von Drittstaaten, je nachdem, welche Kapazität wir haben. Und wir haben irgendwie eine sehr, sehr tolle Kooperation, besonders mit den anderen EU-Mitgliedstaaten. Wir nehmen welche mit, Personen mit und reziprok und haben da wirklich eine tolle Erfahrung in den letzten Jahren. Und das hilft uns sehr.
Mhm. Frau Zugmann, wenn Sie an Ihre Erlebnisse zurückdenken, was war für Sie besonders berührend?
Was ich an all diesen Aktionen einfach wirklich wunderschön finde, ist, dass alle an einem Strang ziehen. Und dass Dinge funktionieren, die normalerweise Monate dauern. Und es funktioniert innerhalb weniger Stunden. Und es ist so toll, ich muss auch sagen, bei uns, bei Austrian, wie alle wirklich miteinander arbeiten, ohne, es ist nie, auch seit ich mache die Rückholflüge seit Beginn an, es ist nie ein böses Wort gefallen. Jeder hat, wenn der eine nicht mehr konnte, ist der andere eingesprungen. Und es macht einen echt stolz, bei der Ort zu sein. Und was auch schön ist, dass jetzt immer wieder, wenn ich erzähle, dass ich da involviert bin, die Leute sagen, ma, ich war damals in Mexiko oder ich war in Australien und dann bin ich mit euch zurückgeflogen und das war so toll und die Crew war so nett. Also es ist einfach schön.
Und was war ein intensives Erlebnis? In welchem Land?
Ein intensives Erlebnis? Das intensive Erlebnis war tatsächlich jetzt in der Ostkrise, weil plötzlich bei der Ausreise es eine Schlange, also erstes Mal hat der Bus eine Panne gehabt, damit gab es schon Zeitverzögerung, dann gab es bei der Ausreise eine Schlange und bei uns ist es relativ zeitkritisch, weil die Crews nur eine bestimmte Zeit arbeiten dürfen. Und das ist sich haarscharf ausgegangen dann mit der Zeit. Und ich weiß noch, dass mit der Kollegin vom Außenamt, die stand in Riyadh an der Grenze. Wir haben hin und her telefoniert und gewhatsappt und es geht sich aus und jetzt ist schon wieder einer durch und es bewegt sich die Schlange. Also das ist schon sehr aufregend, muss ich sagen.
Das war definitiv nervenaufreibend. Also ich bin selbst am Flieger gewesen in Muscat und auch dort, wir sind gelandet, relativ pünktlich. Und mit der Kommunikation mit unseren Kameraden vor Ort haben wir schon gesehen, dass das alles ein bisschen länger dauert. Weil in einer Krisensituation schlägt Murphy's Law immer zu. Und deswegen dauert immer alles länger. Und auch dann am Flughafen war die Abfertigung nicht so schnell wie gedacht. Und es ist halt immer die Zeit knapper und knapper und knapper geworden. Und das ist halt dann wirklich, wie die Crew-Duty-Time erwähnt worden ist, das ist das Ende der Fahnenstange dann sozusagen. Wenn die Crew-Duty-Time aus ist, dann geht nimmer mehr. Für uns ist das jetzt nicht ganz so wichtig, weil wir natürlich beim Militär sind und wir haben jetzt keine begrenzte Arbeitszeit sozusagen. Aber in der gemeinsamen Aktion war das sehr, sehr wichtig, dass wir das einfach hinbekommen. Und das hat dann ausgezeichnet funktioniert. Und mit unserem Zwischenstopp in Riyadh, der was dann super schnell funktioniert hat, also da haben wir, glaube ich, eine Groundzeit von 30 Minuten gehabt, wo die neue Crew gekommen ist und den Flieger übernommen hat. Die alte Crew hat sie reingesetzt. Und dann sind wir nur die restlichen Stunden nach Wien geflogen und dann sind wir nach ungefähr 20 Stunden wieder in Wien gestanden, haben den vollen Flieger in Wien ausladen können und es waren wirklich alle sehr, sehr froh, dass sie in Wien angekommen sind.
Ich würde da gerne noch was ergänzen, nämlich es wäre auch sonst gut gegangen, weil die Kollegen in Wien haben alle schon gerechnet, wo könnten wir einen Zwischenstopp machen, um die Crew zu wechseln, damit sich das mit dem Heimflug ausgeht. Also wir lassen niemanden stehen, wir versuchen alles Mögliche zu bewegen, damit die Flüge gut klappen.
Das heißt, das Zusammenspiel ist ja besonders wichtig, das merke ich hier schon. Eine Frage habe ich dann noch, wie ist die Zusammenarbeit mit den Einheimischen vor Ort? Was gibt es da für Erfahrungen? Wir sind jetzt in einem fremden Land und der Flieger muss ja doch landen können. Man braucht Überflugsgenehmigungen. Wie läuft das da ab?
Das hängt wirklich total ab von der Krise, hängt ab vom Land, hängt ab von den Behörden. Aber da muss ich sagen, hat das immer sehr gut geklappt, weil ja unsere Vertretungsbehörden ja auch gute Kontakte haben. Ja? Die sind ja alle schon seit Jahren dort, haben entsprechend die Kontakte und das ist einfach das Allerwichtigste im Krisenmanagement. Ja? Schön informell. Man kennt einander beim Vornamen, man hat die Telefonnummer und ruft halt an, auf welche Sprache jetzt auch immer, auf Deutsch übersetzt, hallo, wir sind von der Botschaft, wir hätten da jetzt ein Problem, können Sie uns helfen? Ja? Also informelle Kontakte sind wirklich das Allerwichtigste und das haben unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort und insofern klappt das wirklich immer sehr, sehr gut.
Mhm. Wenn jetzt jemand auf eine Reise geht, wie soll man sich da verhalten, bevor einmal was passiert?
Ja, danke, dass Sie mir das Stichwort geben, ganz, ganz wichtig. Ich mache immer sehr gerne Werbung für unsere Reiseregistrierung, für unser Auslandsservice. Man kann über App Store oder Google Play sich die App runterladen vom Auslandsservice, geht auch über unsere Website online unter auslandsservice.at. Bitte, bitte, bevor Sie rausgehen, bevor Sie reisen, einfach registrieren bei uns. Das tut nicht weh, das ist gratis, das geht ganz schnell. Ich kann auch versichern, wenn Sie wieder zu Hause sind, werden die Daten automatisch gelöscht. Aber Sie helfen uns, Ihnen zu helfen, falls einmal etwas passieren sollte.
Das gilt ja dann auch für Länder, die jetzt nicht so gefährlich wirken. Es könnte auch in Kroatien eine Naturkatastrophe passieren.
Na, absolut. Gerade jetzt gibt es ganz viele Waldbrände. Gibt es in Spanien zum Beispiel. Wer würde daran denken, sich zu registrieren? Ich mache das jetzt immer. Ich mache es auch, wenn ich auf Dienstreise fliege nach Brüssel für einen Tag. Ja. Es geht so schnell. Das tut mir nicht weh, das nimmt mir keine Zeit, aber ich fühle mich sicher und ich, wie gesagt, ich helfe zu helfen.
Das heißt, jetzt hat man sich registriert, man setzt sich in ein Flugzeug hinein. Wie soll man sich als Passagier verhalten? Von vornherein schon mal.
Auf seine Reise freuen, würde ich mal sagen.
Ich meine, soll man bestimmte Kleidung anziehen, falls was passieren sollte oder so, oder?
Nicht, dass ich wüsste, nein, weil primär geht man ja nicht davon aus, dass man in eine Katastrophe hineinfliegt. Also da gibt es keinerlei Vorbereitungen. Aber auch wir sagen, bitte, bitte die App verwenden, die Auslandsregistrierung. Weil ich kenne auch Leute, die, wenn sie nach Gradu fahren, sich registrieren, weil sie einfach wissen, dann kann mich die Botschaft erreichen, wenn etwas passieren sollte vor Ort.
Und wenn etwas passiert ist, wie soll man sich dann verhalten?
Wenn etwas passiert ist, darauf warten, wenn man registriert ist bei der Reise-App, dass man kontaktiert wird vom Außenministerium.
Also die Fluglinie kontaktiert nicht, sondern das Außenministerium?
Wir kontaktieren nicht, nein.
Okay. Ja, die Jahrkommandosoldaten haben doch schon öfter solche Einsätze erlebt. Was gibt es da für Tipps an Reisende, wie man sich in so einer Situation, einer Krisensituation verhalten soll?
Ja, was wir definitiv weitergeben können, ist, dass einfach die Krisen und Kriege in den letzten Jahren ganz anders aussehen, als wie es noch in der Vergangenheit war. Und deswegen muss es nicht immer sein, dass ein gesamtes Land eine Krisenregion ist. Und meistens sieht man, dass besonders der zivile Luftverkehr immer aufrecht bleibt. Und man kann überall hinreisen zu jeder Zeit, aber man sollte sich schon ein bisschen Gedanken machen, wo man hinreist. Also es ist nicht alles so sicher, nicht jede Krise ist sofort sichtbar. Es ist meistens auch in den Medien eine Überladung von ganz, ganz vielen Krisen. Vielleicht bekommt man das auch nicht immer so mit, wo es brenzlig sein kann, wo es brenzlig wird. Und deswegen muss man einfach in gewissen Regionen ein bisschen genauer hinschauen. Das kann man weitergeben.
Na, ich möchte zuvor eben noch ergänzen, wir kontaktieren die Passagiere schon, wenn wir einen Flug selber dorthin haben. Dann gibt es natürlich ein E-Mail von uns oder per SMS wird der Passagier informiert, dass der Flug gestrichen ist, verschoben ist, was auch immer. Allerdings bei den Rückholflügen, dieser Flug ist rein vom Außenministerium von uns gechartert. Und wir sind hier nur die, die den Flug durchführen.
Das heißt, ich fasse zusammen, man sollte sich schon Gedanken machen, in welches Land man fährt. Man soll sich registrieren und dann, falls etwas passieren sollte, einfach den Anweisungen folgen, dem Personal, das dann vor Ort zusammenarbeitet und dann einem hilft, da wieder nach Hause zurückzukommen. Ja, da wünsche ich allen einen schönen Sommer, allen einen guten Flug, wo immer es auch hingeht. Ja, das war's dann für heute. Ich sage vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank fürs Zuhören und hört auch im September wieder bei der 5. Staffel bitte wieder her.
Das war Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Ihr habt Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreibt uns eine Mail an podcast@bundeswehr.at. Wir freuen uns auf euch.